Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Heute ist der 8. November und da habe ich ein völlig neues Thema im Anschluss an meine Segeltrim-Themen, an die letzten Episoden, wo es ja um Segeltrim, Segel und so weiter gegangen ist. Zu der vergangenen Serie an Podcasts habe ich noch einen weiteren Podcast in Vorbereitung, und zwar ein Interview, aber das wird noch ein bisschen dauern, das hat sich jetzt doch alles ein bisschen verzögert. Jeder Schiffseigner wird über kurz oder lang über seine Schiffselektronik stolpern in irgendeiner Art und Weise. So ist es natürlich auch mir ergangen, aber dazu gleich mehr. Zu Beginn möchte ich hier auf mein neues Video verweisen, und zwar A Journey Through the Wallaby Channel Teil 1. Es ist ein zweiteiliges Video, den zweiten Teil, den habe ich erst in Vorbereitung, aber Videoschneiden ist ebenfalls sehr viel Arbeit und darum bin ich damit noch nicht fertig geworden. Aber der erste Teil ist bereits online auf YouTube, der Link ist natürlich unten in den Shownotes drinnen. Und zwar, es war mein erstes Single-Handed, also echtes Single-Handed Solo-Abenteuer, wo ich eben von meinem Heimathafen in Malinska ausgehend nach Süden gesegelt bin und anschließend dann eben in den Wellebit-Kanal. Das seht ihr dann in Episode 2. Wer es auch noch nicht gesehen hat, ebenfalls ein neues Video von mir, das ich allerdings schon im Juli veröffentlicht habe, A Trip Through the Northern Croatian Islands. Eine kurze Reise im Frühjahr, eben wie der Name schon sagt, durch die nördlichen Inseln von Kroatien. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch das Video anseht und wenn es euch gefällt und dann natürlich auch auf Like drückt. So funktioniert das eben auf YouTube. Der neue Film ist ebenfalls wieder in Englisch, allerdings mit deutschen Untertiteln auch, wer hier gerne mitlesen möchte. Auch im letzten Podcast bereits habe ich auf das Wetterseminar hingewiesen. Es gibt da wieder im Frühjahr oder beziehungsweise vor dem Frühjahr noch, und zwar am 12. Februar und am 19. März, zwei Wetterseminare. Die Termine sind jetzt mittlerweile auch online. Ihr könnt das auf b3onwater.at buchen. Und zwar ist das ein Wetterseminar, das ich jetzt schon seit doch schon einigen Jahren eben veranstalte. Der Veranstalter ist eben B3 und ich halte das Seminar. Der Kerninhalt ist eben moderne Wetterberichte zu verstehen und zu interpretieren. In den klassischen Kursen zu verschiedenen Scheinen lernt man ja eine ganze Menge über das Wetter, wie das funktioniert mit Wolkenbildern, allen möglichen und so weiter. Solange man in der Küstennavigation oder küstennahen Navigation unterwegs ist, ist es relativ simpel, Wetterberichte zu interpretieren, also Wetterberichte zu bekommen. Man braucht also nicht unbedingt ein Guru sein, um vorherzusagen, welches Wetter kommen wird. Man muss nur in der Lage sein, eben die zur Verfügung stehenden Informationen richtig zu verstehen und eben zu interpretieren, um daraus eben Entscheidungen für seinen eigenen Turn abzuleiten. Und das ist eben der Kern von diesem Wetterseminar, wo wir eben moderne Wetterinformationen, die man so bekommt, also ich sage jetzt mal Bodendruckkarten, natürlich dann normale Marine-Wetterberichte, die man über Funk oder sonst irgendwie bekommt, aber dann eben auch mit verschiedenen Wetter-Apps, die es ja da wie Sand am Meer gibt. Wir werden im Rahmen dieses Seminars eben diese einzelnen Dinge ansehen, worauf es da ankommt und wie man das Ganze eben dann auch interpretiert. Das Thema der heutigen Episode ist eben Kartenplotter in Meer und Bussysteme. Und das ist ein Thema, das mich selbst jetzt eben beschäftigt, aber wie ich eben eingangs schon gesagt habe, vermutlich jeden Schiffseigner über kurz oder lang irgendwann mal beschäftigen wird. Es geht dabei eben um die Schiffselektronik, die man da so hat. Und wenn dann irgendetwas nicht funktioniert oder irgendwie etwas aufrüsten möchte, kommt man dann drauf, dass das im Detail dann leider doch nicht ganz so einfach ist. Ich bin zu dem Thema jetzt früher gekommen, als ich gehofft habe. Und zwar, wie ich eben auch in meinem letzten Video erzählt habe, für alle, die es schon gesehen haben, ist mein Kartenplotter, beziehungsweise hat mein Kartenplotter eben den Geist aufgegeben, aus irgendeinem unbekannten Grund. Ich konnte das System nicht mehr wiederbeleben, also ganz konkret habe ich auf meinem Boot bisher gehabt einen SeaTac NAV 6 Kartenplotter. Das ist ein relativ simpler Kartenplotter, eine Eigenmarke vom SVB, glaube ich, also ein Marineversand aus Deutschland. Und der Plotter funktioniert prinzipiell, also ich meine, es ist natürlich schon ein älteres Gerät, aber prinzipiell kann der alles, was man soweit braucht, sage ich mal, wenn man nicht zu große Wünsche hat, natürlich. Ja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, der Plotter funktioniert einfach nicht mehr. Er steckt beim Startbildschirm, man kann auch kein Software-Update oder sonst irgendetwas machen, also irgendetwas dürfte da gröber defekt sein. Aus unbekannten Gründen, ich kann es leider nicht genau sagen. Mir war sowieso klar von Anfang an, dass ich irgendwann einmal die Elektronik aufrüsten muss auf diesem Boot. Ich habe euch ja erzählt, dass ich eben dieses Boot gekauft habe im heurigen Jahr, und das Boot an sich ist in sehr gutem Zustand, aber die gesamte Bordelektronik ist doch schon in die Jahre gekommen, oder vermutlich ist es besser, wenn man sagt, in die Jahrzehnte gekommen. Es besteht eben aus diesem Kartenplotter und ein paar Sensoren von NASA Marine. Das sind an sich relativ günstige Elemente, die prinzipiell auch gut funktionieren, allerdings alle miteinander nicht vernetzt sind. Ich habe keine Ahnung, wann das installiert worden ist, aber gefühlsmäßig ist es bestimmt schon 15 oder 20 Jahre her, dass diese Dinge installiert worden sind. Das heißt, es sind also alles Standalone-Geräte, wo jetzt also zum Beispiel der Windmesser eben wie üblich am Masttop oben installiert ist, und dann geht ein Kabel ins Cockpit, wo eben das Display dazu ist, wo man eben die Daten dann ablesen kann. Aber das war es auch schon, also es gibt da keine Verkabelung zu irgendwelchen anderen Dingen, was so viel heißt, wie ich kann zum Beispiel auch am Kartenplotter nicht sehen, wie die Windgeschwindigkeit gerade ist, und das gilt jetzt auch für alle anderen Sensoren natürlich auch, die eben da installiert sind. Vorweg möchte ich da vielleicht ein paar Worte ganz allgemein dazu sagen, und zwar natürlich ist es so, dass es die perfekte Elektronik nicht gibt, beziehungsweise kann man sagen, dass natürlich das Ganze sehr stark vom einerseits Anwendungsfall abhängt, was man vorhat mit seinem Boot, und zum anderen ist es natürlich auch persönliche Geschmackssache, wie man sich hier ausrüsten möchte. Und also bei mir, also vielleicht nur um meine Vorlieben oder meinen persönlichen Geschmack da etwas darzustellen. Also ich persönlich habe sehr gerne sehr zentral, also sprich am Navitisch, alle Daten gesammelt beieinander, also die Information, also abgesehen jetzt mal vom Plotter und so weiter, aber möchte ich auch sämtliche Informationen auch eben am Kartentisch haben. Ich möchte sehen, wie schnell das Boot fährt, wie der Wind geht und so weiter, eben zentral auf meinem Navitisch, so wie das auf einem großen kommerziellen Schiff natürlich auf der Brücke auch der Fall ist, wo alle Daten zusammenlaufen, und das möchte ich persönlich eigentlich auch haben. Ich möchte nicht ins Cockpit gehen müssen, um auf den Plotter zu sehen oder irgendwas abzulesen, und dann vielleicht unten am Navitisch keinen Plotter zu haben oder so. Also ich war schon auch auf genügend Charterbooten, wo eben im Cockpit ein Plotter installiert ist, aber unter Deck dann nicht und so weiter. Also persönlich empfinde ich das für höchst unpraktisch. Aber wie schon gesagt, das ist natürlich Geschmackssache. Ich bin der Meinung, dass man im Cockpit keinen Kartenplotter benötigt. Also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, weil zum Navigieren muss ich nicht alle 10 Sekunden irgendwie auf den Plotter schauen, sondern ich schaue mir das einmal an und dann schlage ich einen Kurs oder lege ich einen Kurs an und von Zeit zu Zeit schaut man dann halt mal. Und wenn ich in einen Hafen hineinfahre, dann brauche ich den Plotter eigentlich auch nicht mehr, weil sobald ich bei der Hafeneinfahrt bin, muss ich sowieso schauen mit den eigenen Augen, was da wo genau ist und ob mir Boote entgegenkommen und so weiter. Ja, das ist eben meine persönliche Vorliebe und ich habe es eben schon in den vergangenen Podcasts auch erzählt, dass ich hier doch Gröberes vorhabe. Das heißt, ich möchte in die höheren Breiten fahren und das sind dann doch längere, mehrtägige, schrägstrich mehrwöchige Schläge, wo man sich tatsächlich auf das verlassen können muss, dass das alles funktioniert und ist jetzt vielleicht doch ein etwas anderer Anwendungsfall, als wenn man im Mittelmeer eben im Sommer um die Inseln fährt, von einer Bucht in die andere. Nicht, dass es dort nicht auch wichtig wäre, aber es hat halt doch ein bisschen einen anderen Stellenwert, wenn ich eben nur Tagesausflüge mache und hier mit allen möglichen zusätzlichen, sage ich mal, Handy, also Mobiltelefon, Tablet, Apps ebenfalls navigieren kann. Wenn du in die höheren Breiten fährst, in den Nordatlantik, ist halt doch ein bisschen eine andere Umgebung und da muss das Ding einfach funktionieren und da möchte ich eben auch alle Daten zentral beisammen haben. Moderne Marineelektronik ist eben untereinander vernetzbar, das heißt, die Geräte können untereinander Daten austauschen, so dass das eine vom anderen eben etwas mitbekommt. Also ganz offensichtlich natürlich können die einzelnen Sensoren, die jetzt da sind, eben an den Kartenplotter zum Beispiel senden, dass man dort eben auch sieht, was rundherum eben wahrgenommen wird von der Elektronik. Modern unter Anführungszeichen, also der Begriff modern ist unter Anführungszeichen zu sehen. Das Ganze gibt es bereits natürlich prinzipiell seit Jahrzehnten. Das bedeutet, die ersten Bussysteme in der Richtung oder beziehungsweise die ersten nachrichtenelektronischen Systeme in der Richtung sind bereits in den 80er Jahren eben auf Schiffen eingebaut worden. Und jetzt habe ich es bereits vorweggenommen, also das Stichwort heißt eigentlich Bussysteme. Und Bussysteme ganz allgemein sind eben Systeme, wo man eben Elektronik untereinander vernetzen kann, also sag ich mal digitale, also intelligente digitale Systeme miteinander verbinden kann, so dass sie untereinander Daten austauschen können. Und Bussysteme gibt es eben in der Nachrichtenelektronik wie Sand am Meer. Bevor ich da jetzt eben auf die speziellen Schiffsbusse eingehe, ein paar Systeme, die wahrscheinlich jedermann kennt oder zumindest die ein bisschen computeraffin sind. Allen voran möchte ich hier das Ethernet erwähnen, das bereits in den 70er Jahren eben entwickelt worden ist und das bis heute eben verwendet wird. Das Ethernet ist eben ein System, um, sage ich mal, laienhaft PCs miteinander zu vernetzen. Natürlich ist der Standard weiterentwickelt worden und das Ethernet, das wir, also das eben aus den 70er Jahren stammt, in dieser Form heute mit hoher Wahrscheinlichkeit nirgends mehr zu finden ist. Allerdings das Grundkonzept nach wie vor das gleiche ist. Also das heißt, auch wenn man ein modernes Serversystem mit einem Gigabit Ethernet irgendwo anschließt, dann ist das Grundkonzept, das da zugrunde liegt, nach wie vor dasselbe. Es gibt natürlich jede andere Menge an Bussystemen auch. In jedem Computer selbst sind jede Menge, also intern alleine, jede Menge Bussysteme drinnen verbaut. ja, wo die einzelnen Komponenten, also die, sag ich mal, die Elektronik, die Digitalkomponenten miteinander eben kommunizieren. Andere Bussysteme, die ebenfalls jeder kennt, ist zum Beispiel USB, allseits bekannt, hat es auch in verschiedenen Versionen gegeben. Also im Moment sind wir eben bei der Version 3. Das Grundkonzept ist trotzdem dasselbe, was bei den neuen Versionen, sage ich jetzt mal, also wie bei USB zum Beispiel, eben hier weiterentwickelt worden ist im Laufe der Zeit, ist allen voran zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der Daten übertragen werden können, nachdem ja die Kommunikationstechnik immer schneller wird und die Anforderungen an die Kommunikationstechnik eben da immer schneller werden, da die Datenmengen immer größer werden, die man da übertragen möchte. Und so entwickeln sich halt auch die Bussysteme weiter. Natürlich ist dieser Prozess der Weiterentwicklung aber auch unter Anführungszeichen ein langsamer, weil ein Bussystem hat nur dann einen Sinn, wenn es auch kompatibel ist. Bedeutet also, wenn die Geräte untereinander, also wie soll ich sagen, also dass alle Geräte eben dasselbe Bussystem verwenden, weil nur dann kann ich sie natürlich auch vernetzen. Wenn jeder irgendetwas Neues erfindet, dann ist es zwar möglicherweise besonders toll, aber es kann eben dann doch nicht das eine mit dem anderen kommunizieren. Und drum ist dieser Prozess der Entwicklung dann doch nicht ganz so rasch. Und es dauert eben im Laufe der Zeit, es dauert eben immer eine gewisse Zeit, bis die Systeme an neue Standards sozusagen angepasst sind oder angepasst werden. Dann möchte ich da gleich zu den Bussystemen kommen, die eben auf Schiffen bzw. eben auf Yachten so benutzt werden. Unter Umständen gibt es auch noch mehrere. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt tatsächlich alle gelistet habe, aber auf jeden Fall habe ich die wichtigsten und die weit verbreitetsten ganz bestimmt erwischt. Und zwar gibt es allen voran, das hat jeder vermutlich schon einmal gehört, eben den sogenannten Enmea-Bus. Und da gibt es natürlich verschiedene. Also allen voran ist das Enmea 0183. Das ist das älteste System, das allerdings nach wie vor eingesetzt wird. Und dieses Enmea 0183 gibt es aber auch in verschiedenen Versionen. Dieser Enmea-Standard, wie ich es vorher schon erwähnt habe, geht eben auf die 80er Jahre zurück und ist seither natürlich immer wieder versioniert worden, das heißt verbessert worden, und es sind eben Add-ons dazu entwickelt worden, die einfach aus den steigenden Anforderungen heraus eben kommen. Das alte System trägt die Versionsnummer 1.5 oder bis 1.5, und das neuere System hat eben die Version 2.0 und aufwärts aktuell. Ich glaube, die letzte Versionierung ist von 2018 und hat die Version 4.11. Dazu aber dann noch etwas mehr gleich. Dann gibt es eine neue Norm, den neuen Standard, der heißt eben Enmea 2000, ist wahrscheinlich auch den meisten oder zumindest den meisten Schiffseignern vermutlich bekannt. Und dann gibt es noch weitere Busse, die ich da erwähnen möchte. Und zwar ist das sogenannte CTOC bzw. CTOC 1 oder auch als ST1. ST1 abgekürzt. Das ist ein proprietäres System von Raymarine. Raymarine hat allerdings einen sehr großen Marktanteil und darum ist es doch von Bedeutung. Wie gesagt, nachher dann gleich mehr dazu. Und dann gibt es auch von Raymarine eine aktuelle Version, und das ist das CTOC NG, was so viel bedeutet wie Next Generation oder abgekürzt STNG. Aber auch dazu dann gleich ein bisschen mehr. Vorher vielleicht ganz allgemein noch, was ist eigentlich ein Bus? Ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Also grundsätzlich ist ein Bussystem, also kein Autobus, in der Nachrichtenelektronik ist dieser Begriff eben üblich, ist eine Methode, um mehrere Geräte untereinander verbinden zu können, sodass sie eben untereinander einfach Daten austauschen können. Also ein Gerät kann an ein anderes Gerät eben ganz einfach Daten senden. Und das Besondere an Bussystemen ist eben, dass es eben nicht nur eins an ein anderes ist, sondern dass man eben mehr als nur zwei Geräte hier miteinander verbinden kann und die untereinander dann eben diese Daten austauschen können. Notwendig ist das Ganze, liegt auch auf der Hand. Man möchte ja, wie ich es vorher schon erwähnt habe, zentral an einem bestimmten Ort alle Daten auslesen können und eben nicht, sag ich mal, in den Keller hinuntergehen, um zu schauen, wie die Wassertiefe gerade ist und dann irgendwo anders hinklettern und schauen, wie schnell das Boot ist und so weiter. Auf der Yacht natürlich möchte man das oder ist das heutzutage gewohnt, aber man muss jetzt natürlich auch die kommerzielle Schifffahrt sehen. Also wenn man auf einem Frachtschiff mit 300 Meter Länge unterwegs ist, hätte man natürlich auch sehr gerne alle Daten beieinander und an so einem riesigen Frachtschiff fallen natürlich noch viel mehr Daten an als auf einer Segeljacht. Was man unter Umständen natürlich auch machen möchte, ist, dass man nicht nur zentral an einem Ort die Daten beieinander hat, sondern dass man gleichzeitig dieselben Daten vielleicht an verschiedenen Orten auslesen kann. Und auch das ist auf einer Yacht jetzt nicht ganz unüblich. Also ich möchte vielleicht am Navitisch zentral eben, sag ich mal, meine Windgeschwindigkeit und mein Echolot, also die Wassertiefe ablesen, aber gleichzeitig möchte ich das vielleicht auch im Cockpit sehen, wo ich auch für die Navigation im Hafen oder in einer Bucht ebenfalls natürlich die Wassertiefe sehen möchte direkt und ablesen möchte dort direkt, ohne dass ich alle Minuten ins Boot hinuntergehen muss. Der weitere Vorteil eines solchen Bussystems ist, dass man eben das Ganze erledigen kann, ohne dass man hunderte Kabel verlegen muss. Man könnte jetzt natürlich von jedem Sensor, den man am Boot hat, ein eigenes separates Kabel eben vom Masttop, vom Echolot, von der Ankerwinch, vom Speedometer und so weiter zentral in einem dicken Kabelbaum zum Navitisch natürlich ziehen. Einfacher wird das Ganze natürlich, wenn ich bereits im Schiff die Dinge verbinden kann und dass die eben über einen Strang, also über eben ein Kabel, also einen Bus miteinander kommunizieren kann. Und wenn man sich da eben jetzt ein großes kommerzielles Schiff vorstellt, dann bekommt das Ganze natürlich noch viel mehr Sinn, als wenn man auf einer 10, 12, 14 Meter langen Segeljacht unterwegs ist. Und so ist eben die Idee, dass man sämtliche Sensoren bzw. Geräte oder Geber, wie es eben auch heißt, miteinander an einen Kabelstrang verbindet. Und das funktioniert natürlich deshalb auch, weil alle diese Sensoren ja nicht ständig, also in Milli- oder Mikrosekundentakt Information abgeben, sondern eben nur zeitweise. Das heißt, das Echolot misst zwar ständig, aber ständig ist eben hier, also das, was ein Mensch unter ständig versteht, ist für ein Computersystem, für ein modernes, ja Langeweile. Das heißt, es ist also kein Problem, dass sich die Sensoren hier den Kabelstrang teilen und jeder eben von Zeit zu Zeit einfach was sendet aus seiner Sicht. Also da bekommt man in einer Sekunde oder in ein paar Sekunden schon relativ viele Daten drüber. Welche Sensoren gibt es da? Ich habe hier jetzt eine kleine Liste aufgeschrieben, was man sich so vorstellen kann, also was jetzt ein Yacht relevant ist. Also zum Beispiel eben der Windmesser, dann hat man das Echolot, dann hat man natürlich eine Logge, die Geschwindigkeit misst, also Fahrt durchs Wasser. Dann hat man unter Umständen einen Wassertemperatursensor. Dann, ganz besonders wichtig, hat man natürlich GPS-Daten, also die Koordinaten, die von irgendeiner GPS-Quelle kommen, welche auch immer das ist. Dann hat man eben einen Kompass unter Umständen. Den braucht man für den Autopilot, also einen elektronischen Kompass. Ein sogenannter Flux-Gate-Kompass ist das, weil wenn ich am am Autopilot jetzt irgendeinen Kurs einstelle, dann muss ja der Autopilot irgendwoher wissen, in welcher Lage in Bezug auf das Magnetfeld sich das Boot ja befindet. Ja, dann habe ich es jetzt bereits vorweggenommen. Ja, der Autopilot natürlich, der Autopilot benötigt ja Kommandos, den muss man sagen, ja, wo er hinfahren soll. Das kann man natürlich übers Display oben einstellen, aber irgendwie, das Display ist ja im Cockpit und der Autopilot, sprich die Steuerung dazu, und der Motor befindet sich normalerweise ja irgendwo beim Ruder. Dann hat man einen sogenannten Ruderlagesensor, der eben misst, in welcher Lage sich eben das Ruder befindet, weil man das Ruder bekanntlicherweise ja nicht 360 Grad im Kreis drehen kann, sondern eben nur bis zu einem gewissen Grad auslenken kann. Ist das wiederum wichtig, ebenfalls für den Autopilot, damit eben bei starken Kursänderungen dieser eben nicht das Ruder über ein gewisses Maß, also bis zum Anschlag, versucht auszusteuern. Da muss eben der Motor, also der Autopilot-Motor, eben warten, ganz einfach. Dann gibt es natürlich auf modernen Booten auch den AIS-Empfänger, der eben die AIS-Daten von den anderen Booten empfängt, und diese wollen normalerweise auch an den Kartenplotter übertragen werden, damit man die dort eben auch sehen kann. Auch hier benötigen wir irgendeine Verbindung. Dann kann man natürlich auch den Batteriezustand messen, Ladezustand, das möchte ich vielleicht auch am Kartenplotter sehen. Dann kann man natürlich auch die Motordaten auslesen, so Dinge wie Drehzahl, Betriebstemperatur, Dieselstand eventuell und sonstige Sachen. Dann kann man unter Umständen auf manchen Booten eben auch den Füllstand der Wassertanks ablesen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge an Sensoren, die Daten messen, aber die natürlich auch nur dann einen Sinn machen, wenn die auch irgendwo zusammenlaufen, wo ich sie dann eben ablesen und benutzen kann. Und für all das sind eben Bussysteme entwickelt worden. Ein ganz prominentes Beispiel, das es vermutlich auf jedem noch so simplen Boot gibt, oder beziehungsweise auf jedem Boot mit noch so simpler Elektronik, ist, dass man ja aufgrund der Ausrüstungspflicht zumindest ein UKW-Funkgerät an Bord hat. Und jedes moderne UKW-Funkgerät hat natürlich im Display auch die Möglichkeit, die GPS-Daten und meistens natürlich auch Kurs und Geschwindigkeit anzuzeigen. Und das ist jetzt nicht nur, damit man das dort ablesen kann, sondern das ist natürlich auch für die Distress-Calls zum Beispiel wichtig. Also wenn man die berühmte MOB-Taste benutzt, wird er über DSC ein Seenotruf abgesetzt, und dieser Seenotruf beinhaltet auch die Koordinaten, und sinnvollerweise sind das die aktuellen Koordinaten, und die muss natürlich das Funkgerät irgendwo her haben. Das Funkgerät hat in der Regel keinen eingebauten GPS-Empfänger und auch keine Antenne dazu, also keine GPS-Antenne. Und diese Daten können die Funkgeräte eben empfangen, schon seit langem. Seit Jahrzehnten, sage ich, können die Funkgeräte diese Daten empfangen, und die Daten liefert eben die, ich nenne es allgemein GPS-Quelle. Das könnte jetzt zum Beispiel der Kartenplotter sein, muss aber nicht. Das könnte zum Beispiel auch ein AIS-Empfänger sein, der in der Regel einen eigenen GPS-Empfänger drinnen hat. Beziehungsweise, also egal ob es jetzt aktiv oder passiv ist, also aktive AIS-Empfänger, also Transceiver heißen die dann, also sind Empfänger und Sender, haben auf jeden Fall einen eingebauten GPS-Empfänger drinnen und können daher also die Schiffsposition mittels Satellitennavigation eben bestimmen, und diese Daten schicken, also kann man dann eben, oder sollte man, es wäre empfehlenswert, diese dann eben auch ans Funkgerät weiterzuschicken. Wenn man das nämlich nicht hat, dann weiß das Funkgerät natürlich auch nicht, wo man ist. Dementsprechend kann es bei Bedienung der Mob-Taste zum Beispiel natürlich auch nicht die Koordinaten mitschicken und dementsprechend muss man dann im DSC-Menü normalerweise manuell eben die aktuellen Koordinaten einstellen, die man wiederum irgendwo hernehmen muss. Also entweder man hat eben irgendeinen GPS-Empfänger mit, also zum Beispiel ein Mobiltelefon, oder man hat es eben mittels klassischer Navigation auf der Seekarte bestimmt. Der wichtigste und älteste Bus ist eben das Enmea 0183-System. Das habe ich jetzt vorher schon erwähnt. Es ist definitiv ein sehr altes System, das eben aus den 80er Jahren bereits stammt und seither verschiedene Versionssprünge durchgemacht hat. Enmea nebenbei heißt National Marine Electronics Association, also ist eine Vereinigung, die sich eben um marine Elektronik kümmert im Allgemeinen. Das Wesentliche an solchen Vereinigungen in der Nachrichtenelektronik, in der Kommunikationstechnik, in der Telekommunikation ist natürlich immer, um Standards zu schaffen, da so nachrichtenelektronische Systeme natürlich immer nur dann einen Sinn haben, wenn sie alle verwenden, weil wenn jeder eben seine eigene Suppe kocht, dann ja erst wieder keiner miteinander reden kann. Also Enmea ist eben diese Vereinigung und die hat eben diesen 0183er-Standard herausgegeben. Das kann man übrigens nachlesen auf www.enmea.org. Der Link ist natürlich unten auch in den Shownotes drinnen. Ja, was ist Enmea 0183 nun ganz konkret? Also elektrisch betrachtet ist das Ganze eine serielle Kommunikation, ein serieller Bus. Und zwar basiert das Ganze auf dem RS422-Standard, also für alle, die hier mit Nachrichtenelektronik etwas vertraut sind, denen sagt das vermutlich etwas. RS422 ist ganz ähnlich dem RS232-Standard, der ebenfalls relativ weit verbreitet ist. Also eigentlich sind die nahezu gleich, aber eben nur nahezu, sind nicht ganz gleich. Und zwar RS422 ist symmetrisch, also hat eine erdsymmetrische Übertragung. Das bedeutet, es gibt eben im Unterschied zu RS222 ist das Signal, das übertragen wird, nicht auf einen gemeinsamen Nullpunkt, also auf die sogenannte Masse bezogen, sondern die sind eben erdfrei. Das heißt, man hatte eben zwei Leitungen. Und die eine geht nach Plus und die andere geht gleich nach Minus. Das heißt, die Direktion des Signals am Empfänger geschieht also nicht, indem hier einfach die Spannung gemessen wird, ob sie eben jetzt 0 oder sagen wir mal zum Beispiel plus 5 Volt ist, also 0 oder positiv ist, sondern es wird eben immer nur die Differenz gemessen, die Differenz zwischen dem einen und dem anderen Draht, um das jetzt so leidenhaft darzustellen. Und die Differenz ist eben eine positive oder eine negative Spannung und dementsprechend weiß man, es ist eben 1 oder 0. Wir sprechen ja hier von einer binären Übertragung, wohlgemerkt, das habe ich jetzt vielleicht noch gar nicht erwähnt. Also es geht hier um eine digitale, sprich binäre Datenübertragung und nicht um irgendein analoges Audiosignal, was man zu Lautsprechern schickt, sondern eben eine digitale Nachrichtenübertragung, wo man eben digitale Nachrichten senden kann. Die Vorteile von dieser erdsymmetrischen Übertragung ist, dass es eben kein Magnetfeld gibt, und zwar um diese beiden Leiter. Was sagt einem das? Also ich meine, ich weiß, ich bin da jetzt schon etwas im Detail, aber jeder, glaube ich, hat schon mal in der Schule irgendwann, auch wenn es lang her ist, gehört, dass ein elektrisch durchflossener Leiter ja ein Magnetfeld erzeugt. Und da gibt es dann noch ein zweites Prinzip, nämlich das Prinzip der Induktion. Das ist das Umgekehrte, das heißt, wenn man also ein Magnetfeld zu einem elektrischen Leiter bringt, dann beginnt in dem Strom zu fließen. Also das ist das sogenannte Dynamo-Prinzip. Auf jeden Fall, der große Nachteil von diesem Magnetfeld ist, dass wenn eben hier Daten übertragen werden und parallel dazu liegen andere Leitungen, dass hier eben auf den anderen Leitungen eben Spannung induziert wird. Das heißt, in einfachen Worten erklärt, die Datenübertragung verursacht Störungen in anderen Datenleitungen. Und durch diese symmetrische Übertragung schafft man es also hier ein auf lange Zeit zumindest gesehen, also auf längere Zeit betrachtet, eben eine magnetfeldfreie Übertragung zu haben, was sozusagen dazu führt, dass das Übersprechen, also dass die Übertragung von Störungen auf Nachbarleitungen also nicht weg ist, aber minimiert wird. Zusätzlich kann man eben auch höhere Datenraten über so eine Übertragungstechnik eben ermöglichen. Das Protokoll, das hier dann benutzt wird, also im binären Bereich, also im nächsten Layer, ist 8N1 für alle Spezialisten, die wissen, was das heißt. 8N1, 8 Datenbits, keine Parity, ein Stop-Bit. Also das ist einfach die Methode, in der die einzelnen Bits der Reihe nach auf dieser Leitung übertragen werden, und es wird standardmäßig eine Übertragungsrate von 4800 Baud benutzt. Nachdem es sich hierbei tatsächlich um eine digitale Übertragung handelt, also ein Bit ist eine Spannungsstufe, kann man also sagen, dass in diesem Fall also Baud und Bits pro Sekunde gleichbedeutend ist, was von der grundsätzlichen Definition so nicht ist. Bei Baud Array spricht man eigentlich von Symbolen pro Sekunde. Man kann mit verschiedenen Techniken hier auch in einem Schritt sozusagen, oder könnte man ja mehrere Bits übertragen, aber das ist hier nicht der Fall. Neue Versionen von NMEA0183 haben eine Baudrate von 38.400, beides, also Bits pro Sekunde wohlgemerkt, ja, also beides ist trotzdem für heutige Verhältnisse extrem langsam. Die 38.400 hat man erweitert, da man eben relativ schnell mit den 4800 an seine Grenzen stoßt. Also man kann hier, ich sage mal so über den Daumen gepeilt, vielleicht 10 Sätze, dazu komme ich dann später noch, in der Sekunde übertragen. Das ist unter Umständen wenig, wenn man an all diese Sensoren denkt und sich vorstellt, dass jeder Sensor einen sogenannten Satz oder Sentence, wie es auf Neudeutsch heißt, eben überträgt. Interessant ist das vor allem dann, wenn man auch ein AES im Einsatz hat, also einen AES-Empfänger, also egal ob Sender und oder jedes AES-Gerät kann auf jeden Fall empfangen, da ja alle Schiffsdaten, also jedes Schiff selbst, das mit AES ausgestattet ist, und das sind auf jeden Fall mal alle kommerziellen Schiffe, sind also alle SOLAS-Schiffe wohlgemerkt, sind ausrüstungspflichtig, die müssen also AES senden. In der Freizeitschifffahrt ist das nicht verpflichtend, aber wenn man jetzt in ein Gebiet kommt, in dem also dichter Schiffsverkehr ist, dann werden hier schon sehr viele Sätze übertragen, sehr viele Daten übertragen, weil in Summe dann doch jedes Schiff etwas sendet, und das alles muss natürlich über diesen Bus transportiert werden, und der hat eben seine Kapazitätsgrenze, eben mit diesen 38.400, was der neue Standard ist. Was wird da jetzt nun übertragen? Natürlich werden Bits übertragen. Im Endeffekt werden hier sogenannte Sentences, also Sätze, übertragen. Das heißt, das kann man sich einfach so vorstellen wie eine Zeile einfach, die einen gewissen Inhalt hat, und jeder Sensor sendet eben in regelmäßigem Abstand eben eine so eine Zeile, also einen Sentence, und diese Sentences haben ein bestimmtes Format. Manche haben das vielleicht schon gesehen, man kann das oft im Debugging, wenn man einen AES-Empfänger hat, sehen, oder am Kartenplot, da kann man sich das irgendwo in einem Menü anzeigen lassen, eventuell. Diese Sentences werden eingeleitet mit einem Sonderzeichen, das heißt ganz konkret ist es das Dollar- oder das Rufzeichen-Symbol, und danach folgen 5 Buchstaben, und diese 5 Buchstaben klassifizieren eindeutig, worum es sich dabei handelt. Und das ist so kodiert, dass die ersten beiden Buchstaben geben Auskunft über das Gerät, also das sendende Gerät, also GB steht zum Beispiel eben für GPS-Sender, und die nächsten 3 Buchstaben, also von diesen 5, geben dann Auskunft darüber, was diese Daten da eigentlich genau konkret sind. Und danach kommen einfach die Werte dazu mit Beistrich getrennt. Also so kann man sich jetzt vorstellen, dass eben ein GPS-Gerät eben anschließend einfach die Koordinaten zum Beispiel in Längen- und Breitengrad schickt. Und da sind dann natürlich noch ein paar andere Dinge auch dabei. Man kann, also gerade also wenn wir bei GPS sind, sendet das GPS-Gerät nicht nur die Koordinaten, sondern auch die Empfangsqualität, dann wie viele Satelliten benutzt wurden und so weiter, also eben um diesen Fix zu bestimmen und so weiter. Am Ende so eines Satzes ist dann ein Stern mit noch zwei weiteren Zeichen, die eine sogenannte Checksumme bilden, also es ist eine Prüfsumme, um Übertragungsfehler auszuschließen. Und zwar eben, es können ja Übertragungsfehler entstehen, eben wie vorher schon gesagt, zum Beispiel durch Störungen, die am Boot in den Leitungen vorhanden sind, woher auch immer die kommen, könnte es jetzt eben zu Übertragungsfehlern kommen. Und damit der Empfänger weiß bzw. überprüfen kann, ob die Daten, die er da empfangen, auch korrekt sind oder ein Fehler passiert ist, wird am Schluss eben eine sogenannte Prüfsumme angehängt. Das kann man sich jetzt einfach so vorstellen. Also man nimmt einfach alle Zeichen, die übertragen worden sind, und addiert die einfach zueinander, also bildet die Summe. Und am Schluss kommt da eben irgendetwas hinaus, und der Empfänger macht genau das Gleiche. Der addiert ebenfalls alle Zeichen und schaut dann, ob die Summe, die er ausgerechnet hat, übereinstimmt mit eben der Checksum. Und wenn das eben der Fall ist, dann ist eben der Satz richtig übertragen. Das Thema Prüfsumme ist ein sehr interessantes Thema, das ist immer in der Kodierungstheorie, und da könnte man Stunden, tagelang könnte man darüber philosophieren, aber ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen und wahrscheinlich auch für die meisten etwas langweilig sein. Drum höre ich da an dieser Stelle jetzt auf. Der NMEA-0183-Bus ist indirekt ein Bussystem, also es ist schon ein Bussystem, allerdings nicht bidirektional. Das heißt, es ist definiert, dass es einen sogenannten Talker gibt, also einen Sender und mehrere Empfänger. Also man kann an einen Sender mehrere Empfänger anschließen. Also man könnte jetzt zum Beispiel das AES-Gerät als GPS-Quelle benutzen und als Empfänger parallel dazu sowohl das Funkgerät als auch den Kartenplotter anschließen. Man kann aber an ein und denselben Strang jetzt nicht zwei Sender anschließen. Dafür benötigt man dann eben sogenannte Konverter bzw. Bridges sind das eigentlich, die eben die Signale von mehreren Sendern empfangen können und dann wieder auf einen Ausgang übersetzen. Das heißt, wenn man also mehrere Sender hat und zu wenig Eingänge auf seinem Kartenplotter oder auf was auch immer für ein Gerät, dann benötigt man eben so einen Buskonverter, und die gibt es im Handel en masse zu kaufen. Ich sage mal, ich weiß es jetzt nicht genau auswendig, aber ab 200 Euro ist man da dabei und kann sich also Buskonverter zulegen. Und die modernen Buskonverter können jetzt dann nicht nur in mehr 183, sondern die können auch alle anderen Busse, also nicht alle, aber jede Menge andere Busse zueinander eben übersetzen. Ja, also sagen wir mal so, über kurz oder lang wird man, zumindest wenn man eine gemischte Elektronik hat, nicht über so einen Buskonverter unter Umständen hinwegkommen. Über kurz oder lang wird es jedem Bootseigner passieren, dass er vor der Frage steht, na, was tue ich jetzt, schmeiße ich alles weg oder mache ich eine Mischung, verwende ich das Alte und das Neue. In der Regel wird man normalerweise natürlich eine Mischung haben, die halt dann langsam ausfädet, und bis dahin gibt es schon wieder ein neues Bussystem vielleicht. Und zwar deswegen, weil wer schmeißt schon gerne ein funktionierendes Elektronikteil weg, wenn es gute Dienste leistet, dann wird man das nicht ersetzen. Ich sage mal, wenn man ein gutes Echolot hat und das auf NMEA 183 basiert, wird man das nicht wegwerfen, nur weil alles andere jetzt auf NMEA 2000 basiert. Also nur als Beispiel, das kann man dann mit einem Buskonverter sozusagen erledigen. Das ist vielleicht ein Punkt, der insofern interessant ist oder der insofern besonders viel Kopfweh macht. Gerade in der Marine-Elektronik viel mehr als in der Consumer-Elektronik. Also Consumer-Elektronik ist all das, was man daheim hat, irgendwelche eben diese, sag ich mal, PCs und Internetradio und irgendwelche Drucker oder so. Das ist alles ganz immer Elektronik und die ist nicht dafür gebaut, lang zu halten. Die hat von Haus aus eine kurze Haltbarkeit. Da trifft einen das normalerweise wesentlich weniger, obwohl man natürlich auch hier sehr ungern ein altes Gerät wegwirft. Aber meistens haben die Geräte sowieso eine höchst begrenzte Haltbarkeit. In der Marineelektronik ist das anders. Hier sind die Geräte von Haus aus einer relativ widrigen Umgebung ausgesetzt. Das heißt, man hat hier große Temperaturschwankungen, eventuell von Minusgraden bis hoch in die Plusgrade hinaus. Also gerade wenn man jetzt ans Mittelmeer denkt oder so, da müssen die Geräte doch schon mit 40 und 50 Grad manchmal auch zurechtkommen. Und natürlich hat man die Seeluft, hohe Luftfeuchtigkeit, ständige Begleitung von Salz, das extrem natürlich die Korrosion fördert und so weiter. Folge dessen sind Marinegeräte völlig anders designt, beziehungsweise eben wesentlich robuster gebaut und halten dadurch natürlich auch länger und kosten dadurch natürlich auch wesentlich mehr. So mancher wird sich vielleicht schon gefragt haben, warum so eine simple Elektronik, was da in so einem Display drinnen ist, warum dieses Display so schrecklich teuer ist. Das ist nicht nur deshalb, weil es für die Yacht benutzt wird, sondern es ist schon auch deshalb, weil hier eine völlig andere Bauweise benutzt wird und auch die elektronischen Bauteile, die drinnen verbaut sind, eine völlig andere, wesentlich robuster sind. Also man kann ein und denselben Chip kann man eben in normaler Standardausführung kaufen oder in sogenannten Military Grade, wie das Ganze heißt, also Militärstandard übersetzt, also Military eben, wo zwar prinzipiell dieselbe Funktionsweise gegeben ist, allerdings der Temperaturgang und so weiter, die Verpackung von dem Ganzen und so weiter wesentlich robuster ist und das kostet natürlich einfach Geld und ein PC, der nur im Wohnzimmer steht, und eine Temperaturbandbreite von vielleicht plus minus 5 Grad mitmachen muss, kostet natürlich wesentlich weniger als ein Computer, der eben in dieser widrigen, salzigen Umgebung umgehen muss. Um auf den Punkt zurückzukommen, dementsprechend haltet Marineelektronik eben wesentlich länger. Das heißt, man wird eben seine Geräte viel länger, viele Jahre oder Jahrzehnte haben. Nur die Elektronik entwickelt sich weiter. Es gibt neue Bussysteme und die hat sich in dem alten Gerät natürlich nicht weiterentwickelt. Dementsprechend wird man eben auf seiner Yacht eher in den Genuss kommen, dass man hier gewisse Dinge mischen muss. Und so komme ich da jetzt eben wieder zu diesem Buskonverter und zu den Bussen und NMEA 183 zurück. Ja, dann möchte ich hier zum nächsten Bus kommen. Das ist eben die neue, moderne Ausgabe von NMEA, der sogenannte NMEA 2000 Bus. Und das ist ein sehr moderner Bus, der anders als NMEA 183 vollkommen bidirektional ist. Das heißt, es können also hier wirklich mehrere Sender und mehrere Empfänger gleichzeitig parallel auf ein und denselben Strang angeschlossen werden. Das, was dahinter liegt, ist der sogenannte CAN-Bus, was so viel bedeutet wie Controller Area Network. Dieser CAN-Bus ist ebenfalls bereits in den 80er Jahren entwickelt worden und zwar kommt er eigentlich eher aus der Automobilindustrie, wo man ja grundsätzlich dasselbe Problem hat. Man hat auch auf einmal in einem Automobil schon seit vielen Jahren viele verschiedene Sensoren und Dinge, die miteinander eben kommunizieren möchten. Und da ist eben dieser CAN-Bus entwickelt worden, der ein sehr robuster Bus ist, da natürlich Robustheit in einem Fahrzeug natürlich gefragt wird, da hier eben ganz offensichtlich ist, dass es um Menschenleben geht. Natürlich genauso wie auf einem Schiff, aber ich meine jetzt anders als auf einem Computer, der im Wohnzimmer oder im Büro steht. Ist es dort eben ganz offensichtlich und so ist eben dieser CAN-Bus entwickelt worden und der NMEA 2000 Bus, der eben in der Schiffselektronik verwendet wird, basiert eben elektrisch auf diesem CAN-Bus. Es ist eben ein serverfreies Bussystem, das bedeutet, man hat also nicht hier irgendeinen zentralen Server oder so, sondern man kann alle Geräte, der Anführungszeichen, jetzt parallel auf diesen Bus anschließen und die können miteinander kommunizieren. Der CAN-Bus selbst arbeitet mit 250 Kilobit pro Sekunde, also den CAN-Bus wohlgemerkt gibt es in verschiedenen Geschwindigkeiten, aber der bei NMEA 2000 eingesetzte Standard arbeitet eben mit 250 Kilobit pro Sekunde, also das sind 250.000 Bits pro Sekunde, was doch wesentlich mehr ist als die 4.800 oder 38.400 von dem NMEA 183. Und die Kommunikation ist eine Zweidrahtkommunikation, also es gibt also zwei Leitungen, also zwei Drähte, über die kommuniziert wird in beide Richtungen. Es ist ebenfalls offensichtlich, es gilt aber für alle Bussysteme, nicht nur für NMEA 2000, dass natürlich immer nur einer gleichzeitig senden kann. Das ist genauso wie beim Funk, wenn man sprechen möchte, es kann immer nur einer senden, aber viele hören. Bei solchen Bussystemen ist das ebenfalls so, es kann immer nur einer senden. Und dementsprechend gibt es hier verschiedene Verfahren, wo sich die Geräte untereinander ausmachen, wer wann dran ist und auch erkennen können, ob es zu einer sogenannten Collision kommt, also einer Kollision, dass vielleicht irrtümlich doch zwei begonnen haben, gleichzeitig zu sprechen, unter Anführungszeichen. Es wird also erkannt. Und das passiert eben auf diesem Campus, der kann das eben. Der Campus an sich hat also grundsätzlich einmal diese beiden Leitungen, aber das Besondere ist daran auch, was übrigens bei NMEA 183 auch schon so war, dass zusätzlich die Versorgung hier mitgeschleift wird, was anders ist als zum Beispiel beim Ethernet. Es gibt zwar dort auch ein Power-over-Ethernet-Konzept für kleine Geräte am Ende, aber normalerweise ist die Spannungsversorgung nicht dabei. Beim CAN-Bus schon. Es sind also zwei weitere Leitungen dabei, die die Geräte auch mit Spannung versorgen. Also jetzt zum Beispiel das Display, was man im Cockpit hat, muss man nicht separat an den Bus und an eine Spannungsquelle anschließen, sondern das geht eben über ein und dasselbe Kabel, unter Anführungszeichen. Natürlich, wie jetzt schon erwähnt, sind in diesem Kabel mehrere Drähte drinnen, eben zwei für die Kommunikation und zwei für die Spannungsversorgung. Bei diesem Bussystem kann man sich also vorstellen, die Geräte sind einfach alle parallel geschaltet und am Ende ist es dann offen, diese Busse müssen terminiert sein, also der NMEA-Bus muss terminiert sein. Also an den Enden darf man den nicht wie eine Antenne einfach offen stehen lassen, sondern es gibt sogenannte Terminatoren. Also normalerweise braucht man nur zwei, also am einen und am anderen Ende einen. Ganz konkret sind das 120 Ohm Widerstände jetzt beim CAN-Bus, die man eben normalerweise eben, wenn man sich so ein Bussystem kauft, eben einfach mitkommen kann. Beim NMEA 2000 Bus ist es eben ein Standard, es ist somit auch nicht nur das Elektrische, also die Spannungen und Ströme und so weiter, Geschwindigkeiten definiert, sondern auch die Stecker, also wie man das Ganze zusammenstecken kann, und da gibt es den sogenannten Steckertyp M12 heißt der, und das ist eben die 5-polige Variante. Und wenn man eben ein NMEA 2000 System hat, dann kann man sozusagen, also alle Geräte, die NMEA 2000 können, sind untereinander eben kompatibel, und zwar nicht nur elektrisch, sondern eben auch steckermäßig untereinander kompatibel. Ganz konkret könnte man sich diese Stecker natürlich einfach auch einzeln kaufen und selber verdrahten. Meistens bringt das allerdings nicht sehr viel. Ich habe nachgesehen, also wenn man sich in einen einzelnen Stecker bzw. Buchse, also ob männlich oder weiblich, je nachdem, kosten zwischen, also wenn man es jetzt im normalen Versand bei Konrad Elektronik kauft, zwischen 7 und 15 Euro. Also das ist schon eine ganze Menge, also nicht das Kabel, also nur die Stecker jetzt. Von der Pin-Belegung schaut das Ganze so aus, also man hat diesen M12-Stecker. Da gibt es zwei Varianten. Auf den Yachten kommt der sogenannte Micro-C-Stecker zum Einsatz. Der hat eben 5 Kontakte. Das sieht so aus wie eben auf einem, sage ich mal, der 5er auf einem normalen 6-seitigen Spielwürfel. So sind die angeordnet. Das heißt 4 im Viereck und in der Mitte ist dann noch einer. Da stellt sich jetzt die Frage, warum 5? Habe ich gesagt 4? Ja, das ist ganz einfach. Es sind also zwei Leitungen, sind eben die Datenleitung. Zwei Leitungen sind die Spannungsversorgung, die normalerweise eben plus 12 Volt sind, also Masse und plus 12 Volt. Und dann muss auch der Schild Also die Abschirmung, wie es auf Deutsch heißt, also die Abschirmung von dem Kabel muss ebenfalls von einem Stecker, also von einer Seite auf die nächste übertragen werden. Und so ist eben der fünfte Kontakt eben die Schirmung von dem ganzen Kabel. Wie jetzt schon erwähnt, gibt es da zwei verschiedene, den Mini-C und den Micro-C. Auf Yachten wird normalerweise der Micro-C eingesetzt. Dessen Reichweite, ich gestehen muss, ich jetzt nicht vergessen habe, aber normalerweise für Yachten bei Weitem ausreichend ist. Auf größeren Schiffen, also wo wir hier von zig oder hunderte Meter Länge sprechen, werden diese Busse genauso eingesetzt. Also es ist jetzt kein Yachtding, sondern generell ein Schiffsmarineding. Dort kann es sein, dass man die Mini-C, die sogenannten Thick Backbones, benötigt, weil mehr Geräte dranhängen, dementsprechend auch mehr Spannungsabfall, also zum einen mehr Strom übertragen werden muss und zum anderen natürlich mehr Spannungsabfall in einem dünnen Kabel ist. Das heißt, man verwendet hier also einfach dickere Querschnitte, um dem entgegenzuwirken. NMEA 2000 ist eben ein Standard, wie jetzt schon erwähnt. Wenn man ein NMEA 2000 Gerät hat, ist das wunderbar, kann man alle zusammenstecken. Die Hersteller sind natürlich wie immer erfinderisch, was solche Dinge gibt, denn wenn sie ein Standard verwenden, dann können sie keine Kabel mehr verkaufen und dementsprechend hat hier natürlich Raymarine allen voran zum Beispiel Seatalk NG entwickelt, also ein Seatalk Next Generation. Das ist eben eine proprietäre Variante. Was da jetzt der Unterschied ist, komme ich gleich dazu. Auch Simrad hat hier das sogenannte Simnet, ebenfalls eine proprietäre Variante von der ganzen Sache. BNG zum Beispiel verwendet Plain NMEA 2000, also ohne irgendwelche speziellen Stückchen. Ja, dann schauen wir jetzt gleich ganz konkret zu Seatalk NG. Was ist das eigentlich? Ja, Seatalk NG ist eigentlich NMEA 2000, also nicht eigentlich, es ist NMEA 2000, was so viel bedeutet, wie sind also zueinander kompatibel. Also man kann die einfach mit Hilfe von Umsteckern zusammenstecken. Raymarine genauso wie Simrad hat sich hier also insofern etwas Neues ausgedacht, als dass sie einfach andere Stecker auf die Kabeln machen, weil dann kann man nämlich die Stecker auch dazu kaufen, beziehungsweise muss man die Stecker auch dazu kaufen. Bei Raymarine ist das Ganze so, dass sie hier am sogenannten Backbone, also das ist eben dieser Bus, wo die einzelnen, der Strang, der eben durch das ganze Boot durchläuft, vielleicht werde ich dann im nächsten Podcast, in der nächsten Episode etwas genauer dazu darauf eingehen. Also dieser Strang eben, also dieser Backbone, wie er heißt, sind bei Seatalk NG sechspolig. Und da stellt sich die Frage, na, was ist da jetzt ein sechspolig? Naja, das sind eben die fünf Pins, die wir schon von NMEA 2000 kennen. Das sind exakt dieselben. Also es ist NMEA 2000. Allerdings hat Raymarine sich hier gedacht als Backwards-Kompatibilität für seine Kunden sozusagen, schleifen sie auch den ebenfalls proprietären Seatalk 1 Bus wohlgemerkt mit. Das bedeutet, wenn man also alte Raymarine-Geräte hat, die mit Seatalk 1 miteinander verbunden sind, dann kann man die sozusagen, oder beziehungsweise man kann eben umrüsten eben auf Seatalk NG, was NMEA 2000 ist, kann aber trotzdem relativ simpel auch die alten Geräte, die man hat, mit einbinden. Man braucht eben dann nur die entsprechenden Umstecker, also Adapterkabeln, wo eben an den Enden die entsprechenden Stecker drauf sind, sodass man das mischen kann. Man kann auch ganz einfach ein Umsteckerkabel, also ein Adapterkabel von Seatalk NG auf NMEA kaufen, also auf NMEA 2000 wohlgemerkt. Das ist tatsächlich nur ein Kabel, also elektrisch durchverbunden und die Stecker sind eben an den Enden. Auf der einen Seite Seatalk NG und auf der anderen Seite eben NMEA 2000. Es ist da keine Elektronik oder sonst irgendetwas drinnen, weil Seatalk NG eben auch auf NMEA 2000 basiert. Dasselbe gilt auch für Simrad, wo man ebenfalls andere Stecker hat und hier mit Umsteckern eben sozusagen den sozusagen einfach NMEA 2000 Geräte anstecken kann. Raymarine hat das Ganze leider noch etwas komplizierter gemacht, und zwar gibt es eben, also jetzt da, um das jetzt auch noch zu erläutern, also es gibt eben diese Backbone-Kabel, das ist eben der durchlaufende Bus von einem Ende aufs andere Ende vom Schiff, wo am Ende übrigens eben diese Terminatoren dann hingehören, weil eben kann Bus / ein Meer 2000 muss terminiert sein, und von diesem Strang steckt man dann eben mit sogenannten Stichleitungen die einzelnen Geräte eben an. Das ist eben bei in Meer 2000 so, das ist bei Sea-Dog genauso, bei Simrad, überall ist das sozusagen gleich. Bei Raymarine ist es allerdings so, dass sie für die Stichleitung, die sogenannten Spur Cable, was eben so viel wie Stichleitung auf Englisch heißt, haben sie hier natürlich einen anderen Stecker benutzt, der ist dann nur mehr fünfpolig, und in diesem fünfpoligen ist dann eigentlich das drin, was in NMEA 2000 auch drinnen ist. Die Stecker sind natürlich zueinander nicht kompatibel, das bedeutet, man braucht also hier eben entsprechende Umstecker. Wenn man jetzt die Preise vergleicht zueinander, was ich grob gemacht habe, ist es aber relativ egal. Es sind nämlich die NMEA 2000 Stecker auch ziemlich teuer, auch das Kabel ist relativ teuer. So gesehen braucht man sich hier nicht wirklich ärgern, sage ich jetzt mal, weil beide Sachen auf jeden Fall entsprechend preisintensiv hat. Wenn man jetzt ein gemischtes Netzwerk hat mit Raymarine, Sea-Dog, NG, und dann hat man auch ein paar NMEA 2000 Geräte, eben zum Beispiel irgendeinen Kartenplotter oder das AES-Gerät, dann muss man sich eben entsprechend so ein Umsteckerkabel eben besorgen. Man kann dann problemlos auch andere NMEA 2000 Geräte eben dazuhängen, weil es eben NMEA 2000 ist. Und wie schon gesagt, also der Preisunterschied ist da nicht wirklich gegeben. Wenn man noch NMEA 183 Geräte auch im Einsatz hat, dann benötigt man hier irgendeine Bridge, also einen Buskonverter, wo ich schon gesagt habe, Buskonverter gibt es wie Sand am Meer im Marinehandel zu kaufen, wo man eben von NMEA 2000 auf 183 umkonvertieren kann. Oder man hat das Glück und hat eben ein Gerät, dass das schon kann, wie zum Beispiel, also was ich hier habe, ist von WeatherDog ein AES-Gerät, das eben auf der einen Seite eine NMEA 2000 Schnittstelle hat und auf der anderen Seite sinnvollerweise eben verschiedene 183er Ausgänge, damit man eben direkt zum Beispiel auch eben das Funkgerät versorgen kann. Das Thema ist sehr ausgiebig, wie ihr seht. Ich habe jetzt doch einige Details gebracht für den Schiffseigner, aber wahrscheinlich doch interessant. Ich werde da auch ebenfalls auf meiner Liste eine weitere Episode irgendwann einmal produzieren, wo ich dann vielleicht ein bisschen auf die Verkabelung und Kabel noch detaillierter eingehen werde. Möchte das da aber jetzt nicht extrem in die Länge ziehen. Es sollte auch Freude am Anhören des Podcasts haben. Wenn ihr Fragen habt oder sonst einfach mir irgendetwas schicken wollt, dann sendet mir am einfachsten ein E-Mail. Das ist der beste Weg, an bernhard@freeskippers.at, oder verwendet den Signal Messenger, um mir Nachrichten zu schicken. Ich möchte euch natürlich auch einladen, meinen YouTube-Channel nochmals anzusehen und meine neuen Videos anzusehen und zu liken. Es würde mich natürlich sehr freuen. Oder besucht meine Seite auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf GitHub oder wo sonst auch immer ihr mich auf irgendwelchen Social Media im Internet findet. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viert euch!